Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Protest, Lautstärke, Narzissmus und Korruption, das ist der Titel dieser Sendung. Im Theaterwerk X in Wien-Meidling hätte dieser Tage ein ungleiches Paar auf der Bühne stehen sollen. Die Wiener Musical-Darstellerin und Dancing-Star-Gewinnerin Marika Lichter. Und der deutsche Punkmusiker Georges Camerun. In Camerons neuem Theaterstück mit dem Titel Herrschaftszeiten nochmal. Wegen eines Corona-Falls im Ensemble musste die Premiere auf April verschoben werden. Georges Camerun, 1963 als Thomas Seel geboren und in Timmendorfer Strand an der Ostsee aufgewachsen, hat die Hauptschule einst als junger Punk ohne Abschluss verlassen. Anschließend hat er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker absolviert. 1984 hat Georges Camerun in Hamburg eine Band mit dem Namen Die Goldenen Zitronen mitbegründet. In den 1980er Jahren zählte die Gruppe neben den Ärzten und den Toten Hosen zu den bekanntesten Vertretern des Fun-Punk, einer humorbetonten Spielart der Punkmusik. Die Goldenen Zitronen sind bis heute eine der bedeutendsten linken Stimmen im deutschen Pop. Einen Song mit dem Titel »Nützliche Katastrophen« hören Sie im Laufe dieser Sendung. Um die Jahrtausendwende begann Camerons Zweitkarriere als Theaterregisseur. Seine Arbeiten waren im gesamten deutschsprachigen Raum zu sehen. Marika Lichter, die in Wien-Meidling gemeinsam mit Georges Camerun auftritt, kam 1949 als Tochter zweier Holocaust-Überlebender in Wien zur Welt. Lichter arbeitet seit Teenagertagen als Unterhaltungskünstlerin. Anfangs als Mitglied der auf jüdische Lieder spezialisierten Wiener Folklore-Band Les Sabres, dann als Solo-Gesangskünstlerin zwischen Pop, Chanson und Schlager und schließlich in Operetten und Musicals. Ihre Autobiografie »Mut kann man nicht kaufen« ist 2017 erschienen. Mit Marika Lichter und Georges Camerun haben Sarah Schausberger und Gerhard Stöger gesprochen. Doch hören Sie zuerst Georges Camerun mit dem Titelstück seines Soloalbums »Der Mensch lässt nach«.
Nächster Moment im Blick der Mikroskope. Jetzt ist er ganz, ganz und gar zu. leuchtet. So stirbt der Fisch, der irgendwann an Land ging. 10-mal auf den Kopf gestellt, 11-mal wieder umgekehrt. Bis dann beim Yoga erstes sich kennenlernen. Neulich zu Hause hab ich dich belauscht. Plötzlich war mir klar, der Mensch lässt nach. Ich habe keine Zeit für die Schuldenuhr. Heute noch dagegen, morgen Hilfe holen. Super Arbeit, super Privat, super Urlaub, super Liebe. Selbstverwirklichung heißt jetzt Selbsterwirklichung. Super Erholung ist mega Erpressung. Neulich zu Hause habe ich dich belauscht. Plötzlich war mir klar, der Mensch lässt nach. An einem Tag im Loch der Ozonschicht überlässt sich die Gesellschaft ihrem eigenen Gesicht. Ich bin als Kind zur Flasche umerzogen. Heute entspanne ich bei voller Fahrt. Man gerät in Dinge rein, weil man geeignet ist, flotte Biene, gleich Ausweichtermine. Neulich zu Hause hab ich dich belauscht. Plötzlich war mir klar, der Mensch lässt nach. Neulich zu Hause, da hab ich dich belauscht. Auf einmal war mir klar, der Mensch kann nicht mehr.
Wenn wir den Überbegriff Kunst verwenden, was hat Sie denn in jungen Jahren zum Kunstschaffen gebracht? Was hat Sie in jungen Jahren schon beide auf die Bühne gezogen? Weil Sie haben ja jeweils als Teenager schon losgelegt mit dem Kunstschaffen, das halt musikalischer Natur war in erster Linie anfangs.
Für mich ist es auch ein bisschen auch Antikunst, also erst mal, das ist der erste Hergang. Und dann ist es einfach schon, ich habe das benutzt als schon, ich glaube schon wie eine Art Öffentlichkeit. Also dass man da so saß in seiner Umgebung und bestimmte Dinge eigentlich nicht als aushaltbar empfand. Also ich spreche dann immer von Autoritäten. Das ist jetzt bei mir Familie, Schule, Ausbildung, die Idee von Beruf oder was man eben Arbeitswelt nennt möglicherweise. Und innerhalb dessen, glaube ich, war es eine bestimmte Zeit plus, was so Außenwelt noch mal bedeutete. Da ist man eigentlich ja gar nicht so weit weg heute davon. Das war denn damals eben sowas wie Kalter Krieg, Blockdenken, Waldsterben und Anti-Atomkraft, all dieses Zeugs, wo man so drinsteckt und dachte, okay, das soll eure Welt sein, die haltet ihr uns vor. Wir können nur sagen, das interessiert uns nicht. Deswegen Punk damals als No Future. Interessant, weil heute spricht man vor Fridays for Future. Also die jetzige Jugend, und ich finde es ja voll richtig, wünscht sich einen progressiven Umgang mit Zukunft. Und das ist auch richtig so, die Forderung danach. Aber unsere war eigentlich das genaue Gegenteil und ich halte uns trotzdem für absolut verwandt. Und trotzdem war eben die Idee, dass man nicht nur auf seinen Dorfplatz ging und da sagte, hey Leute, wir werden das hier sozusagen nicht einfach akzeptieren und machen auch Quatsch innerhalb von Öffentlichkeit, sondern das auch noch sagen konnte. Und da war Punk eben so ideal. Man brauchte eben nicht mal irgendwie eine Vorbildung oder eine längere Zeit, sondern konnte es ab dem Moment null. Und es war auch noch so ein bisschen, weil sich in der Zeit so Musik so extremst in Stadien und in sowas Größe, man sprach von Dinosaurier-Rock und so weiter, wegverspielte, war es cool, wieder ganz klein zu werden, ganz runterzukommen. Und in dem Moment zu sagen, hier, das ist eine direkte Aussage und da hatte man die Chance über Punk und über mach eine Band auf, obwohl du vielleicht nichts können müsst, das kannst auch du.
Ja, toll.
Ist da ein Label, hat man eben angefangen, das einfach zu machen. Das war aber schon die Idee, sich einzumischen, zu intervenieren und wirklich und zum Teil eben auch extra zu irritieren in diesem Moment. Das war, glaube ich, so die Herkunft. Deswegen, dadurch bin ich sozusagen Künstler geworden. Dann über Text, wie man dann schrieb, der Text zog mich dann irgendwann zum Theater. Da kam dann die Frau Stefanie Karp und wollte einen Text für den Marthaler. Und so bin ich zum Theater gekommen.
Aber wann war das wieder angefangen? Das
mit Punk? Vor 20 Jahren. Ah, mit Punk?
Ja.
Oh, naja, das ist jetzt mittlerweile wohl gute... Über 40 Jahre, ja. Ende der 70er Jahre.
Also Ende der 70er, das ist spät.
Nee, ist es nicht. Weil
da Punk, war ich schon,
ja, schon arriviert. Aber es gab vorher keinen Punk.
Es gab vorher keinen Punk? Nee. Vor den 70er Jahren gab es keinen Punk?
Nee.
Also was war das, was wir gemacht haben?
Vielleicht Punk-Kick.
Protest-Songs.
Ja, schon. Na, es gab schon, es gibt natürlich, immer gab es Brüche und natürlich ein Rebellentum oder alles mögliche. Es gab die Situationisten, auf die wir uns beziehen und hochinteressanterweise ja auch der Manager dieser berühmten Punkband, die Sex Pistols, Situationist war. Und das ist wirklich interessant. Also auch gerade die Gesellschaft des Spektakels, die er dann so anführte als eine Vision, in der wir heute aufgehen gerade, war damals schon so eine Idee, die ich nicht kannte, ganz ehrlich.
Was Sie vorher schon gesagt haben, Sie sind eine 68erin, heißt das, dass bei Ihnen auch in jungen Jahren eine Protesthaltung in Antrieb war?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum ich protestiert habe, weil ich komme aus einem gut behüteten Elternhaus. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich war immer sehr sozial schon.
Zu behütet.
Und meine Mutter, behütet, aber doch sehr sozial. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich nach Hause gekommen bin aus der Schule ohne Buntstift, hat gesagt, macht nichts. Die brauchen das wahrscheinlich, ich kaufe dir neue. Und also ich habe mein Schulbrot geteilt und ich wurde immer sehr angehalten, sozial zu denken. Und da bin ich auch sehr stolz, dass ich das an meinen Sohn weitergeben konnte, diese Empathie. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist alles so langweilig, was da so rundherum passiert, obwohl ich ja, wie gesagt, mit 12 Jahren am Konservatorium begonnen habe mit Klavier und mit 14 Jahren wurde ich außerordentlich aufgenommen zu Gesang. Die haben wahrscheinlich gehofft, ich höre auf mit Klavier spielen. Nein, ich habe weiter Klavier gespielt und habe dann eben, also mit 15, 16, mit der Folkloregruppe, mit den Sabres, zum Beispiel die Moorsoldaten bei den Jungbürgerfeiern gesungen im Theater an der Wien. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich jetzt wieder mal nach, was weiß ich, 55 Jahren die Moorsoldaten singen kann. Die habe ich seither nicht mehr gesungen.
Also die Sabres waren eine Folklore-Band, die vor allem auch jüdische Lieder gesungen hat. Ja. Ein Mitglied war
Edek Barz,
der bis heute oder halt jahrzehntelang das Wiener Kulturleben in unterschiedlichsten Funktionen geprägt hat und bis heute prägt, jetzt halt in der Kunst tätig ist. Was hat Sie denn als Teenager-Mädchen in diese Gruppe schon hineingeführt?
Ich glaube, die haben mich gefragt. Ich bin ja immer zwischen Schule und Konservatorium, dann bin ich ja im Café Havelker gesessen.
Immer. Du wirst immerhin bei allen möglichen gefragt. Du bist auch hier wieder gefragt. Das
ja, ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich noch gefragt
Ich werde als Sänger für nichts gefragt.
Koketterie.
No.
Ich mache das jetzt. Warte, ich übernehme dein Management. Nein. Und da haben die haben mich gefragt, ob ich das machen würde. Natürlich, es gab nicht so viele jüdische Mädchen, die Sängerinnen waren. Und ich habe gesagt, das mache ich. Habe ich meine Eltern gefragt und die haben gesagt, ja, das ist schon gut, jüdische Lieder, passt. Und dann haben wir das gemacht und ich war wirklich sehr jung. Und ich kann mich erinnern, wenn wir im Atrium gesungen haben zum Beispiel, beim Helmut Fink, da war ich ja noch nicht 18, lange nicht 18. Und da kam natürlich öfter die Polizei und da haben sie mich immer aufgesetzt zum Disc-Jockey. Aber um 10 Uhr musste ich zu Hause sein. 22 Uhr war Gitterbettsperre. Aber Gitterbettsperre. Aber bis da haben wir es natürlich, und ich habe das geliebt, ich habe das so geliebt, ich habe so ein Engagement gehabt und auf Schlomo Kalebach und Pete Seeger und John Baez, das waren unsere Heroes. Wir haben das alles rauf und runter gesungen und gespielt und es war eine wunderbare Zeit. Wir waren auf diesen Donauschiffen bei den sozial-jungen Jungfeiern, was weiß ich, was das war alles. Und dann halt wahnsinnig engagiert, so wie auch am Ostermarsch. Ich denke, wenn meine Eltern gewusst hätten, dass ich dort dabei war, die wären halbert gestorben. Aber es musste sein. Und ich habe das sehr geliebt.
Entschuldigung, Sie waren ein Blumenkind.
Ja, Blumenkind eigentlich nicht so sehr, weil ich habe keine Zeit gehabt für Blumenkind. Weil ich habe ja Klavier und Gesang studiert und dazu noch eine Matura gemacht und noch meine Platten gemacht. Ich war immer wahnsinnig fleißig. Ich war die Funktionsmaschine mit einem Engagement.
Okay. Darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen? Sie haben einen polnischen Vater und eine ungarische Mutter, beide Holocaust-Überlebende. Sie sind dann 1949 in Wien geboren. Was hat die Familie ausgerechnet ins postfaschistische Wien verschlagen, das noch im Prinzip verseucht mit Nazis war?
War? Gut, das besprechen wir dann später. Also, ich bin made in Hungary, born in Vienna. Und eigentlich kamen meine Eltern nach Wien auf der Durchreise nach Australien oder Amerika. Dann habe ich aber glücklicherweise Keuchhusten bekommen und sie haben uns nicht genommen. Das war das große Glück meiner Eltern, weil die haben immer gesagt, Gott sei Dank, wir leben so gern in Wien. Sie haben gerne hier gelebt. Es war natürlich, es ist eine schwere Kindheit, muss ich schon sagen, von der Psyche her, nicht? Weil es war das große Schweigen und ich bereite jetzt gerade ein Stück für die Josefstadt, für die Kammerspiele vor. Die Susanne Wolf schreibt das Stück. Und ich bin jetzt gerade am Recherchieren meiner Familie, weil ich habe erst nach dem Tod meiner Mutter Dokumente gefunden, die ich jetzt langsam versuche aufzuarbeiten, was eine furchtbare Aufgabe ist und mich total deprimiert alles, weil man schiebt das natürlich von sich weg. Und ich habe mich auch oft gefragt, wie meine Eltern das alles überleben konnten und das alles verarbeiten konnten. Ich glaube, sie haben es nicht verarbeitet, sie haben es einfach weggeschoben. Und das war die einzige Möglichkeit zu überleben. Und sie haben gerne hier gelebt.
Und haben Ihre Eltern mit Ihnen über Ihre Erfahrungen im Holocaust gesprochen?
Nein. Von meiner Mutter gab es ein paar Geschichten. Ich habe keine Ahnung von meinem Vater. Ich versuche das jetzt gerade mit Hilfe des Zentropa-Instituts zu recherchieren. Mein Vater war aus Lemberg. Seine Eltern sind bei einem Pogrom umgekommen. Mein Vater wurde 1917 geboren. Es gab 1919 ein Pogrom, das habe ich aus dem Internet. Also dann ist er bei seiner Schwester aufgewachsen. Ich habe keine Ahnung, wo diese Familie ist. Ich habe keine Verwandten, ich habe nur meinen Sohn. Mhm. Keine Familie.
Welche Erinnerungen haben Sie denn an das Wien der 1950er Jahre? War alles so grau und bedrückend, wie man es sich vorstellt als Nachgeborener? Oder gab es da auch was anderes?
Also was bei mir zu Hause so war, war eine große Gier nach Leben. Meine Eltern haben sich in Budapest kennengelernt, 1948, glaube ich. Und die haben tolle Bälle gefeiert. Das waren diese jüdischen Bälle. Meine Eltern sind mit den Freunden ausgegangen. Man hat so das Gefühl gehabt, dass sie wollten leben. Sie wollten sich schön ansehen, sie wollten leben. Man hat dann in die Jugend gestohlen.
Hat eigentlich Österreich oder Wien jetzt im Speziellen auch so diese Art von Wirtschaftswunder erlebt, wie wir das in der BRD so...
Natürlich.
Ja, schon. Ne? Also man nennt es auch so?
Nein, man nennt es den Aufbau.
Ja. Den was?
Aufbau.
Wiederaufbau. Ja, okay. Wiederaufbau. Ja, Aufschwung,
ja.
Dann halt.
Na, wir zitieren das ja ständig bei
das
uns.
So, dieses, so,
das sogenannte
Billy Wilder.
Genau. Ich glaube, die Funktionsmechanismen waren sehr ähnlich. Der große Unterschied war nur, dass sich Österreich jahrzehntelang als erstes Opfer des Nationalsozialismus bezeichnet hat. Und es eine schon andere Art
auseinandersetzt. Ich meine jetzt auch wirklich sowas, was Sie beschreibt, eigentlich so die Stimmung in Bevölkerung und so, was ja Wirtschaftswunder, das macht ja auch, hat ja auch eine gewisse Logik, was wir denn später ja vielleicht in unserer Jugend auch irgendwie natürlich als erdrückend empfanden, weil innerhalb dieses Wunders, der dann ist auch ständig, wo dann auch schon so ein Konsumtrieb einsetzte, wo man dann irgendwie auch da saß und dachte, okay, das kann es ja wohl nicht sein, wenn es nur darum geht. Ne? Inklusive, dass dieses, wie du es feiern, wie du es nennst, das habe auch ich erlebt, aber nochmal später, eher in den 70er Jahren, was auch eine rücksichtslose, zum Teil grausame Frivolität hatte und so insgesamt. Ne? Also zumindest so in so einem Bürgertum oder wo ich herkomme aus so klassischeren... Also ich habe so einen Autohändler, Vater und da drin...
Daher Kfz.
Ja, schon. Es ging ja nicht anders. Ich habe ja gar keinen Schulabschluss, 0,0 und dann muss ich eben irgendwas machen. Und da drin gab es aber eben diese berühmten selbstgebastelten 70er Jahre Kellerbars, wo es wirklich entsetzlich herging. Also so jeden Tag wie Karneval und wirklich aber auch fürchterlich und Geschlechterbilder waren die Hölle und so weiter. Ne? Also das ist dann auch so ein Teil dieses Wirtschaftswunder, was nur nach oben zeigte und irgendwie verständlicherweise erstmal auch etwas bekommen wurde, aber sich was leisten wollen und müssen, sollte dann übertragen werden auf eine Jugend, die das dann aber eben extra nicht wollte natürlich.
Ja, aber war das Wirtschaftswunder nicht auch Verantwortung? Irgendwie hat man doch da für dieses Wirtschaftswunder auch Verantwortung übernehmen müssen, um das weiterzuführen, um das
aber irgendwie... Aber wer? Du meinst...
Na, die Jugend, denke ich doch nicht.
Ja, hat sie getan, aber ich glaube, dass es dann einfach gekippt ist irgendwann. Dass es nur noch, und dass es eine Leistungsgesellschaft wurde und später eine Konsumgesellschaft, die einfach nichts anderes mehr hatte. Und da drin aufzuwachsen war einfach falsch, weil man ja auch sah, wie genau diese Gesellschaftsform, das, oder auch der Kapitalismus, den man dann anfing zu beschreiben, das Ganze gegen die Wand fuhren. Und dagegen konnte man nur sein dann, wenn man reflektiert hat als junger Mensch. Das ist, glaube ich, so...
Aber es kommt bei Ihnen ja noch dazu, Sie sind in Timmendorfer Strand aufgewachsen, einem mondänen Ostsee Tourismusort. Also, wenn ich richtig informiert bin, nicht unbedingt der Ort, wo prekäre Verhältnisse herrschen.
Also prekär, sagen wir mal, also es gab genau das, es gab dieses Nachkrieg und dieses mach mal mehr Butter aufs Brot, das gab es schon, all dieses, das gab, jetzt war sehr, sehr dünn und das stieg relativ schnell wieder auf durch dieses der sogenannte Fremdenverkehr, interessantes Wort, aber so nannte man das, ne? Man vermietete an die Fremden und deswegen stieg es relativ schnell auf, aber es war erstmal auch überhaupt gar nicht begütert oder so, weil auch wirklich durch Krieg und so wirklich
aber trotzdem wäre man
mondän ist das falsche Wort.
Okay, so sagt es Wikipedia.
Jetzt vielleicht, man beschreibt das so, und, okay. Und Tim, der Timmendorfer Strand ist so ähnlich wie Westerland auf Sylt, tatsächlich so ein Ort, wo man
ist
sagt...
Ist das Ostsee oder was?
Ostsee ist das, ja.
Okay.
Und jetzt hat jetzt eher so, es ist jetzt so ein Rentnerparadies, also so darf man das auch nennen. Aber bei uns gab es erstmal gar nichts.
Okay, aber in diesem Umfeld, wo es um Aufstieg geht und um Leistung geht und um Wirtschaftswunder geht und so weiter, als junger Mensch, als Teenager, war es dann so, dass Sie durch Punk ein Ventil für Ihre Ablehnung oder Abneigung dessen, was Ihnen vorgelebt wurde, gefunden haben? Oder umgekehrt, hat Sie Punk darauf gebracht, zu rebellieren? Wie hat das zusammengespielt?
Ja, ich glaube, das hängt zusammen. Also natürlich war Punk auch ideal in so einer Umgebung, weil es besonders laut und grell und sich zeigen konnte natürlich. Also nirgendwo besser als dort. Ich glaube, es ging sogar besser wie in großen Städten, weil die großen Städten waren ja auf eine Art zum Teil punkig. Also wenn ich jetzt auf St. Pauli lebe, was ich immer noch tue, war möglicherweise dieser Kiez damals auch irgendwie rotten oder irgendwie eben, hatte auch was Punkiges, aber der Rest ja nicht unbedingt. Und auf dem Land fiel man eben auf, dass wir waren Landpunks, und da gibt es ja von meinem Kollegen Roger Schamoni dieses Buch Dorfpunks, was ja dann eben das gut beschreibt, warum man so auffiel. Aber es war auch besonders dangerous sozusagen, weil man eben so auffiel und die Umgebung einen wirklich auch echt gehasst hat. Das hat eben funktioniert. Diese Jugendkultur hat, würde ich sagen, fast am allerbesten funktioniert, weil sie eben so auch dann angegriffen wurde in ihrer Irritation. Also dieses nicht, keine Zukunft beschreiben und Sachen kaputt machen, also wirklich die Umgebung verletzen, war natürlich hat unglaublich gut funktioniert. Also so eine Irritation hat es nie wieder gegeben. Man kann, wenn man dann so weiterguckt in der Popkultur, du kennst dich aus, das nächste ist ja dann vielleicht irgendwie Grunge. Der Grunger hat schon verstanden, dass er das nie wieder erlangen kann, diesen Moment. Und hat sich ja sogar der berühmteste Grunger, deswegen behaupte ich, umgebracht.
Wer war das?
Kurt Cobain.
Ja, ich weiß. Aber sag, habt ihr euch auch geäußert, sagen wir, in der Kleidung und so?
Ja, klar. Also, ja, natürlich. Also so üblich. Voll. Nur, und das hat nicht lange gehalten. Weil Punk wurde dann eben auch schnell Mainstream oder mindestens Marke, bis heute. Also es verleppert sich ja bis heute sozusagen. Es gibt immer noch punkige Ausdrucksgeschichten, aber die sind mittlerweile natürlich, die irritieren eben nicht mehr. Ich zitiere das immer gerne, ich habe so in den 80er Jahren gab es dann eine Dame von der CDU im Bundestag, die hatte blaue Haare. Da war natürlich Punk irgendwann mal, da konntest du es nicht mehr gebrauchen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Katastrophenberichte für permanente Aufgewühltheit.
sind Sie damals als junges Mädchen, das auf der Bühne steht, schon das singt, das ich aufgefallen in Wien? Oder?
Ja, aufgefallen bin ich schon, aber ich wollte nie auffallen.
Ja.
Ich wollte nie auffallen. Ich
weil es nicht interessant war, aufzufallen?
Nein, weil ich so bin. Ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Mensch. Und ich habe...
Das wirkt jetzt
sehr lustig, danke. Nein, ich bin es wirklich. Und ich glaube auch, das war ein Grund dafür, dass ich auf die Bühne gegangen bin. Ich musste von zu Hause... Mein Vater hat immer gesagt, du musst besser sein als die anderen. Ich habe so viele Verletzungen erlebt, dass ich keine weißen Kniestrümpfe tragen durfte im Kindergarten ohne Erklärung, weil das natürlich BDM-Mädchen getragen haben. Wir durften keinen Hund haben und schon gar keinen Schäferhund, weil die Juden mit den Schäferhunden in den KZs gehetzt wurden. Ich durfte nicht in den Turnverein gehen, obwohl ich eine sehr gute Turnerin war, weil mir meine Klassenkollegin gesagt hat, die nehmen keine jüdischen Kinder. Also ich habe wahnsinnig viel erlebt und ich habe mich dann sehr in mich immer zurückgezogen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, abgesehen von natürlich, dass mein Großvater Opernsänger war, meine Eltern beide mit Musik sehr verhaftet waren. Meine Mutter, also meine Großmutter war die Bösendorfer Importeurin der Bösendorfer Klaviere in Budapest. Und meine Mutter hat sehr Klavier gespielt und auch gesungen. Aber ich glaube, das war vielleicht auch ein Grund, dass ich dann zur Bühne gegangen bin, weil ich einfach, ich war immer sehr zurückhaltend.
Aber deine angebliche Schüchternheit, hast du die deswegen überwunden? Frage ich jetzt ernst.
Ich glaube, ich habe sie deswegen überwunden, weil ich halt jetzt 50 Jahre oder über 50 Jahre in diesem Geschäft bin. Und ich meine, ich brauche nichts mehr beweisen. Ich bin noch immer da.
Ja, schon.
Und ich bin auch sehr stolz darauf, aber ich bin halt immer neugierig gewesen und ich habe immer an mir gearbeitet. Aber ich glaube nicht, dass ich meine Schüchternheit überwunden habe. Es gibt vieles, was ich heute auch, wo ich ein Problem habe.
Mit Bühne,
auch auf der Bühne.
Ich.
Ja, nein, auch auf der Bühne. Aber ich war halt immer sehr ordentlich und sehr, also ja, ich war nicht so eine Wahnsinnskünstlerin, die jetzt
aber
was hinausschreit.
Aber du bist ja mindestens bunt. Entschuldigung, wenn ich die ganze Zeit reingrätsche von der Seite.
Bin ich bunt?
Na, weil ich dich nicht so wahnsinnig, so schüchtern erlebe ich dich natürlich nicht. Du mich ja vielleicht auch nicht. Vielleicht sind es ja auch bestimmte
Sensibilitäten. Oh ja, ich erlebe dich schüchtern.
Okay, gut.
Ja?
Na gut.
Doch.
Also ja gut. Also vielleicht sind es bestimmte Sensibilitäten, das glaube ich ja, die man so erlernt hat, zum Teil auch in Reibung mit
der
Umgebung
hat.
Oder so.
Oder nicht abgelegt hat. Entweder vielleicht. Erlernt oder nicht abgelegt hat.
Ja.
Ich glaube eher, man erlernt das nicht, sondern man legt es nicht ab.
Ich muss das erlernen.
Ja?
Ja, wirklich, weil ich eben in dieser Autorität, die mich umgab, die war wirklich krass.
Ja, das gab es
so, ne? Eben bei mir war es so und deswegen musste ich eigentlich... Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du zerbrichst dran oder du überwindest es. Und ich habe dann aber da drin eine Sensibilität entwickelt, zum Beispiel gegen Autoritäten, verstehst du? Das habe ich dadurch entwickelt, ganz automatisch. Ich wurde dazu gezwungen, Autoritäten zu verstehen, die zum Teil dem zum Teil entgehen, aber auch ich kann sie gut beschreiben deswegen, glaube ich.
Also ich bin schon sehr obrigkeitshörig.
Darf ich da auch einhaken?
Ja, interessant.
Gerade Autoritäten, ich finde, also gerade in Ihrem Business auch, in Musik, Theater, sind ja die Männer auch die Autoritäten. Wie ist es Ihnen da als junge Frau gegangen?
Sagen wir so, ich hätte es leichter gehabt, wenn ich mich den Autoritäten gefügt hätte. Aber ich war immer meine Mutti, der Schlüsselsatz war, hat immer gesagt, ein Mädchen muss stolz sein. Fluch oder Segen, kann man besprechen, was das heißt. Aber ich habe mich auf gewisse Sachen, wo sich andere Kolleginnen sehr gerne eingelassen haben, nie eingelassen, weil ich zu stolz war und weil ich gesagt habe, ich will das nicht. Mhm. Ich kann nur eine kurze Geschichte zitieren. Ich war 21 und war am Raimundtheater als Operettensoubrette, habe ich ja begonnen. Und die Sekretärin vom Herrn Direktor Marek hat zu mir gesagt, Fräulein Lichter, Sie müssen zum Herrn Direktor schon ein bisschen freundlicher sein. Habe ich gesagt, ich bin zum Singen da und nicht zum freundlich sein. Damit war alles gesagt.
Würdest du dich als narzisstisch beschreiben?
Weiß ich, was das heißt.
Okay, das ist eine schöne Antwort. Weil ich bin das zum Beispiel.
Ich glaube.
Also sagen wir mal, naja, ich meine es ernst, weil ich irgendwie das ist überprüft in verschiedenen Therapien und so. Also ich habe narzisstische Erlebnisse, wo ich dann irgendwie, man stößt in Beziehungen oft dann an so Grenzen und dann kümmert man sich darum oder lässt es eben bleiben. Oder man beschreibt auch Narzissmus und so weiter, auf eine Bühne gehen, hat zum Teil mit Narzissmus zu tun und so weiter. Ich weiß das einfach. Und deswegen interessiert mich das immer. Also weil ich glaube, der Umgang damit ist, glaube ich, auch künstlerisch nicht uninteressant. Nur mal so.
Ich gehe auf eine Bühne mit Geschichten zu erzählen.
Aber das ist schon interessant, da haben wir wirklich andere Wege.
Aber doch verstehen wir uns. Ich, zum Beispiel, wenn Leute zu mir gesagt haben, du hast 672 Mal Elisabeth gespielt, war das nicht schrecklich? Ich habe gesagt, nein. Ich habe meine Geschichte jeden Abend einem neuen Publikum erzählt. Und wer das nicht will und nicht kann, der darf den Beruf nicht ergreifen. Weil es darf niemals langweilig werden. Gail Edwards, eine wunderbare Regisseurin, hat, wann war das, 1987, wie wir Les Miserables gemacht haben, gesagt, find a new moment every night. Und das beherzige ich. Auch wenn ich heute Theater spiele, sei es en suite oder was auch immer, ich schaue immer, dass ich find a new moment. Schau irgendwo hin, wo du bisher noch nicht hingeschaut hast. Und mach's lebendig und interagiere mit den Kolleginnen und Kollegen. Und das finde ich so spannend. Und das macht mir Spaß. Also ja, ich bin ja kein Trottel, der sich jeden Tag hinsetzt und dasselbe erzählt. Und keine Freude dran hat. Ich mag nichts machen, wo ich keine Freude dran habe. Außer Buchhaltung.
Ich bin ja eigentlich, komme ich von der Popmusik, bin Musikkritiker und würde gern kurz über Ihre Schallplattenkarriere, die um 1970 sich zugetragen
etwas
hat.
Etwas früher sprechen. Schon?
Ja, also Ende der 60er ja, und ja, um ja. 1970 rum ja. Waren Sie als eine von ganz wenigen Frauen in der österreichischen Musikszene auch mit einer Reihe von Schallplattenaufnahmen präsent, die aus heutiger Sicht stilistisch nicht ganz leicht einzuordnen sind. Was war es denn Ihrem Selbstverständnis nach? Pop, Chanson, Schlager?
Also es war André Heller, ganz einfach. Der André Heller hat seine ersten Texte, die er je geschrieben hat, für mich geschrieben. Und er hat ja meine ganzen ersten Platten, hat ja alles André Heller geschrieben. Damals unter dem Pseudonym Miriflor, André Miriflor. Und das kam so, dass ich ihn kennengelernt habe über Ö3 damals. Da wurde Ö3 gegründet. Ich war mit Peter Lossack befreundet damals. Und also mit Jack Grunski und Robert Obratko und das war halt und ich habe begonnen auch im Chor zu singen beim Johannes Fähring und beim Kugler und ich habe wahnsinnig viele Aufnahmen gemacht beim ORF damals. Ich habe zum Beispiel so viel Werbung gemacht vom Badedass über was weiß ich alles. Es gab eigentlich keine Werbung, wo ich nicht gesungen habe. Und heute noch manchmal, ich spiele es am Samstagnachmittag gegen so einen Kitschfilm und dann denke ich mir, die Nummer kenne ich, die Stimme kenne ich, ah, das bin ja ich. Also es passiert mir immer wieder und ich habe dann zum Beispiel das habe ich selber produziert. Das tue nicht so und das wurde auch auf Englisch aufgenommen, weil ich damals sehr viel zu Festivals eingeladen wurde und auf der ganzen Welt gesungen habe. Hier zum Beispiel dieses Wieder ist eine Nummer, wo der Sammy Kahn die Musik geschrieben hat und den Text geschrieben hat und ich die Musik. Also Youth hieß es im Englischen. Und ich habe natürlich auf diesen Festivals auch tolle Leute kennengelernt. Und das zum Beispiel, was du gerade in der Hand hast, dieses Ungeküsst. Und Männer sind so, das war Kurt Fels und Hans Gietz, die nach der Gitte, nachdem Gitte weggegangen ist, wollten sie eine neue Gitte aufbauen und haben mich auserkoren.
Kenn ich das Problem.
Ja, aber das Problem war,
dass
ich bei Buttstedt in der Schaubude war und gesungen habe, ungeküsst gehe ich heute schlafen, weil wir 20 trafen. Man dachte, hoffentlich sieht mich zu Hause keiner, weil ich wollte zum Theater. Und dann habe ich glaube, das hat keiner auf der Welt gemacht, meinen Vertrag mit der EMI gekündigt. Ich habe gesagt, ich mache das nicht.
Weil es Ihnen zu seicht worden ist?
Ja,
oder?
Ich wollte das nicht. Und ich war immer so. Also ich habe auch Produktionen ausgestiegen, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, wo ich gesagt habe, ich nehme jemand anderen den Platz weg und genau sowas hier. Und ich dachte, na, also das kann nicht meins sein, weil ich schäme mich. Heute zum Beispiel würde ich das gerne wieder singen. Nach 50 Jahren habe ich kein Problem mehr damit. Aber damals war es für mich schrecklich. Mhm. Und ich wollte es nicht. Und dann habe ich selber produziert. Und zum Beispiel das, was Sie ja nicht hier haben, ist das Tu nicht so, ne? Haben wir das hier?
Leider ist meine Sammlung nicht vollständig.
Ja.
Gut unterwegs.
Das war eigentlich.
Ich finde der alles
schön. Geh bitte nicht vorüber, war mein größter Erfolg. Das haben wir auch auf Englisch aufgenommen. Ja. Das war wirklich eine gute
diese
Nummer.
Die Ästhetik ist so genial. Also wie das so. Toll.
Sie waren auch Teil einer Gesangsgruppe namens Chicks. Chick. Ja. Und die Chicks, also die Hühner, haben mit der ORF Big Band eine Platte aufgenommen, die unter Sammlern heute um 100 Euro gehandelt wird.
Wirklich, da habe ich viele Texte geschrieben.
Texte auch geschrieben, toll.
Ja, hinten okay. Mit Salomo mit allen, ich habe immer viele Texte geschrieben.
Wie war denn das damals, wie hat das mit dem Selbstverständnis zusammengepasst, dass man sich Chicks, also dass man die Hühner genannt wird? War das nicht ein bisschen despektierlich? Oder?
Nie darüber nachgedacht. Aber es ist Johannes Fähring und die Chicks. Und wir waren die Chicks und ich habe das auch nicht hinterfragt, weil mir ging es nur um die Musik und wir haben da mit den tollsten Musikern der Welt gespielt, mit Salomo, mit dem Obratko, mit Politzer, mit Erich Bachtregel. Das war ja eine Band, die kann man ja nicht mal mehr aufzeichnen heutzutage, solche Musiker waren das. Und der Hans Salomo, das war ja ein Gott. Und also alle von denen, Toni Stricker hat gespielt in der Band damals. Und es war unglaublich toll und der Johannes Fähring hat das damals zusammengestellt, hat uns auch den Namen gegeben, glaube ich. Und ich habe da ganz viele, wenn Sie mal hinten schauen, dann werden Sie sehen, ich habe sehr viele Texte geschrieben, Englisch und auch auf Deutsch. Eine wunderschöne Nummer, das Wohin, Tell Me Where To Go, Wohin Soll Ich Gehen. Das ist eine wunderschöne Nummer, da habe ich auch einen Text geschrieben dazu.
Aber heißt das, dass Sie, was Sie jetzt Heller schon erwähnt haben, dass Sie auch dieser Fledermauswelt jetzt nicht entstammen, aber dass es Berührungspunkte gab zu dieser Fledermauswelt, in der auch Teile des Austropops quasi erfunden wurden?
Entschuldigung, ich habe 7,5 Jahre beim Bronner aus Wied gesungen. Es war, ich habe mit Bronner auch diese Im Zwiot-CD, wo übrigens auch diese Nummer drauf ist, die du ausgewählt hast.
Ah, ja.
Plötzlich fängt was Ungeheures an. Ja, ich habe, der Bronner hat für mich geschrieben und ich habe wirklich sehr, sehr viel mit ihm gearbeitet. Und das, ich bin ihm heute noch sehr dankbar dafür, dass ich bei ihm gelernt habe, vor jedem Publikum zu singen, auch wenn sie so wie sie jetzt mir vis-à-vis sitzen, ich habe kein Problem damit, weil ich das gelernt habe. Und weil ich dort gelernt habe, es kommt auf meine Energie an, ob sie mir zuhören oder nicht. Und das geht nicht um laut singen, sondern es geht um eine Energie, die man gibt. Und ich habe das auf der Bühne immer wieder, das kann man sehr gut bei Ensuite-Theater machen. Wenn ich einen Auftritt habe, wie ich komme, mit meiner ganzen Energie oder ob ich einfach rauskomme. Und wenn ich mit meiner, der Schöne, das Beispiel, wenn ich als Carsten Wumm rausgekommen bin, da gab es einen Auftrittsapplaus. Und das kann man sehr gut ausprobieren und man kann das ausloten und man kann schauen, wie viel Energie gebe ich und was kriege ich zurück. Und das ist alles, man muss es sich selber spannend machen. Das ist wie jetzt im Lockdown, die Leute, die nicht wussten, was sie mit sich anfangen sollen, tun mir wirklich herzlich leid. Ich habe, bin gar nicht fertig geworden mit dem, was ich alles noch machen möchte.
Ja. Wie ist denn das im Punkgesang? Geht es da noch um was anderes als um laut sein?
Auf jeden Fall. Also das, was jetzt Marika beschreibt, das ist eigentlich identisch. Das auf die Bühne gehen und das rausfinden und eben Stimmung, also ich spreche ja ständig von Haltung, aber das ist eigentlich trotzdem identisch. Also wir müssen das auch unbedingt rausfinden. Also das habe ich auch oft erlebt, dass man auch daneben liegt. Also dass man so denkt, heute ist unser Abend und wir gehen da jetzt raus und wir treten auf und sind besonders laut am Anfang und wir stellen dann fest, es ist genau falsch. Und dann wieder zurückzukommen, ist ganz schön schwer. Also ich glaube so, und das ist aber, das ist auch sehr interessant bei Theater, weil bei Theater ist es irgendwie unheimlich wichtig, eben Schwingung im Raum zu haben. Im Theater ist noch viel brutaler. Also man sitzt, die Leute sitzen im Theater normalerweise und schauen sich das an und haben eben nicht die Möglichkeit, wie bei einem popkulturellen Abend, wenn ein Lied mal nicht so läuft, gehst du an die Seite, trinkst ein Bier. Nein, das Theater, auch von der Bühne rum, kommt eigentlich die ganze Zeit Meinung, die ganze Zeit. Und es sitzen diese Hirne vor dir und versuchen das zu reflektieren. Und ich glaube, du weißt es auch, wovon ich spreche, das irgendwie besonders, eben besonders wahrzunehmen und einzuordnen, die ganze Zeit. Also man hat eine ganz andere Kategorisierung. Und da ist es natürlich besonders wichtig, sich rechtzeitig über Stimmung Gedanken zu machen. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Hat man noch andere Chancen bei einem popkulturellen Auftritt? Man hat noch Möglichkeiten, mehr zu interagieren und vielleicht auch mal zu brechen oder zu stoppen. Da ist unsere Band ja übrigens ziemlich weit gegangen. Wir haben ja dann einfach auch die Dinge umgedreht. Wir haben die Bühne nicht akzeptiert, sind in die Ecke gegangen, haben in der Ecke gespielt. Wir haben irgendwie, da sind wir wirklich weit gegangen. Wir haben einfach Licht angemacht, obwohl es irgendwie dadurch irgendwie komisch aus. Und das habe ich im Theater eigentlich weitergeführt. Das ist so. Also die Gesetze des Theaters, die habe ich jetzt nicht gebrochen komplett, aber ich experimentiere da drin. Und ich will auch was erleben. Das kommt auch genau. Von der Band her, weil ich schon seit 35 Jahren oder noch länger immer in derselben Band spiele. Der Gitarrist ist immer noch derselbe, der neben mir steht. Und ich will wirklich was anderes erleben. Und da hat unsere Band eine Menge gemacht. Insgesamt. Also auch wenn ein Foto gemacht wird, die wollen, dass der Sänger vorne steht. Wir haben das gebrochen. Also all diese Dinge oder eben, wir haben das immer hinterfragt. Und so haben wir auch immer unsere eigenen Dinge, auch unsere eigenen Haltung hinterfragt, aber auch die Formen, das Auftreten, haben wir immer hinterfragt. Insofern sind wir da auch einen langen Weg gegangen. Man sagt, wir haben verschiedene Häutungen erlebt mit dieser Band und haben das Theater noch längst nicht verstanden. Wir dachten, wir müssen rebellieren, wir dachten, gehen da hin und jetzt reißt mal die Polster auf. Das dachten wir. Aber es funktioniert ganz anders. Also man muss ganz anders mit Haltungen umgehen. Es ist wirklich, wirklich anders. Du erreichst möglicherweise, wenn du eine Radikalität erzählen willst, erreichst du es ganz anders. Viel mehr über Inhalte als über den Gestus. Deswegen finde ich auch immer so langweilig, wenn Theaterleute sagen, wir gehen jetzt auf die Bühne und rocken, weil es funktioniert einfach nicht. Das ist was ganz anderes. Das ist wirklich falsch gedacht. Und umgekehrt muss sich der Popkulturelle auch überlegen, wie eben die darstellende Kunst wirkt. Die ist anders gemeint als die Haltung des Sängers. Deswegen mag ich tatsächlich mit ganz unterschiedlichen, Kunstgewerken zusammenkommen. Ich hatte mal, das klingt ein bisschen banal, nee, muss es gar nicht. Ich hatte mal ein Model mit dabei. Da ging es um so, das Stück hatte mit Medien zu tun und Instagram und diesen Dingen. Und diese Frau, die wirklich auch ganz toll ist, die war auch bei Germany's Next Top Model oder ist da irgendwie Dritte geworden. Marie Nasemann, irgendwie fand ich tolle Frau. Diese hat auch Schauspielerin dann versucht und die hatte dann eben, die ging eben auch mit uns auf Bühne. Und die war wirklich der dritte Ausdruck, also mein popkulturelles Verhalten, hier mit PC auch zusammen, dann die Schauspielerin und diese Marie, weil sie anders gelernt hat, mit ihrem Körper auf eine Bühne zu gehen. Das war hochinteressant. Also das ist wirklich spannend, ne? Wie man eben so, wie man eben, ja, eben auf, ja, wie soll ich sagen, in den Ausdruck geht zu sagen. Und da muss man sich große Fragen stellen, sonst ist es wirklich komplett falsch.
Also ich erwarte von einem Publikum, und ich wünsche mir von einem Publikum, dass sie wissen, um was es geht und dass sie sich darauf einlassen.
Kann man das verlangen?
Man kann es sich wünschen. Ich habe mich gerade korrigiert. Ja,
Entschuldigung.
Und was auch für mich zum Beispiel wahnsinnig interessant ist, wenn ich irgendwo einen ersten Auftritt habe, ist das wahnsinnig schwer. Da sitzen Leute unten, die haben keinen Parkplatz gefunden, haben einen Fleck in der Krawatte oder das Kind hat noch geschrien oder der Babysitter ist zu spät oder was weiß ich, irgendetwas. Ja? Und die Schlüssel vergessen, kommen und setzen sich dann dort hinein und sind überhaupt nicht bereit noch für eine Vorstellung. Ja? Da haust du Energie hinein am Anfang und kriegst aber gar nichts zurück. Das ist furchtbar.
Schon, also, aber das musst du vielleicht auch verstehen. Vielleicht ist es, oder? Warum denn nicht?
Warum muss ich das verstehen? Nein, da reißt du dir den Arsch auf.
Ja, kann schon sein. Das ist dann eben vielleicht...
Aber da bist du wieder der Punker. Ich gehe nicht auf die Bühne und singe
nie. Aber der Punker, das habe ich ja gerade beschrieben, hat sich möglicherweise auch schon oft falsch den Arsch aufgerissen, weißt du? Also der
vergeblich,
muss, ja, ganz genau. Der muss eben auch schauen, was ist denn hier gerade? Und ich glaube, das ist Schwingung. Und du hast ja recht, man geht manchmal...
Es ist wahnsinnig anstrengend. Und deswegen auch, wenn du dann
deine ganze... Ich finde es nicht ungerecht, ganz ehrlich.
Es ist nicht ungerecht, sag ich ja nicht. Die Gerechtigkeit kommt dann, wenn man den Applaus kriegt dafür, ne? Dann kriegt man die Gerechtigkeit, dann geht man nach Hause und ist voll aufgedreht, kann nicht schlafen.
Okay, da gehe ich mit, geliebt will ich auch werden, egal wie.
Ja,
nee, nicht egal wie, aber grundsätzlich ja.
Nein, ich will nicht geliebt werden, ich möchte respektiert werden. Ich bin woanders.
Ich möchte auch Liebe, also weißt du, auch in Beziehung und vielleicht auch in künstlerischem Auftritt wünsche ich mir das eigentlich schon. Ich tue viel dafür, dass es nicht unbedingt passiert, aber ich finde es schon, ich glaube, dass danach sucht man auch. Ich habe nicht vor, in dem Sinne per se zu verschrecken, also weißt du?
Das tust
du
doch nicht. Keinesfalls.
Doch, manche schon. Und da sind wir vielleicht bei einer bestimmten Erwartung. Man geht ja ins Theater, hat eine gewisse Erwartung und vielleicht wird die auch wirklich enttäuscht. Das passiert ja ständig im Theater. Übrigens viel, viel mehr eben auch wieder in der Popkultur, weil die Erwartungen sind, oder beziehungsweise was geboten wird, ist so wahnsinnig unterschiedlich, auch von den Ausgangs plus, dass man auch in der Popkultur normalerweise weiß, was einen erwartet, ein Stück weit.
Das passiert im Theater tatsächlich nicht. Du hast meinen Lieblingssatz geschrieben, weißt du das in dem Stück? Du hast meinen neuen Lieblingssatz geschrieben. Ich möchte dich jetzt nicht raten lassen. Und mein neuer Lieblingssatz, den du geschrieben hast in dem Stück, ist: Umdenken muss man üben.
Ah.
Das ist ein wahnsinnig toller Satz. Weil man muss es nicht lernen, man muss es üben. Und das ist das Tolle dran. Man muss wirklich sich selbst disziplinieren und das üben. Und ich ertappe mich ja oft, gerade auch bei meinem Sohn zum Beispiel, wo der so oft ganz andere Ansichten hat als ich oder andere Wege gehen möchte, wo man geneigt ist zu sagen, nein, das war schon immer so, das machen wir jetzt auch so. Nein, man kann auch Mathematik über einen anderen Rechenprozess zu demselben Ergebnis kommen. Und das muss man lernen. Ja, das muss man lernen und das muss man üben.
Es geht in Ihrem Stück Herrschaftszeiten nochmal, vielleicht um das hier auch noch zu präzisieren, um Machtverhältnisse in der österreichischen Politik von K&K bis Sebastian Kurz. Mhm.
Macht und Machtmissbrauch steht da auch zusammen. Ich glaube, dass das mittlerweile ein Stück weit auseinander liegt. Also mir geht es eher um die Untersuchung von universeller Macht, glaube ich, ganz insgesamt. Weil Machtmissbrauch wird aktuell auch anders behandelt. Also der Machtmissbrauch wird gerade anders abgeglichen, glaube ich. Den gibt es natürlich auch bei der normalen Beschreibung von Macht, aber man spricht beim Machtmissbrauch natürlich, glaube ich, im Moment ein Stück weit von anderen Dingen. Übrigens eher auch im Theater, wie man weiß, oder in so institutionellen Fehlverhalten. Also MeToo und all das. Ganz zum Beispiel. Ne? Ich komme so über Autorität dorthin und deswegen gleichen wir so ein Stück weit ab, was war mal Franz Josef Haftig und was ist vielleicht jetzt immer noch Kurzig sozusagen. Also dieses Regent, dieses Regenthafte, das scheint ja irgendwie eine Renaissance auch zu erleben, inklusive den Autokraten, Autoritäten, die zurückkehren, die auch gewünscht werden zum Teil, die starke Hand, Trump, Orban, was nicht alles. Und auch die Freiheitlichen ja durchaus, oder ich bin ja ganz, ganz gut lange dabei, was die Untersuchung des Neopopulismus angeht. Das war so mein erstes Zeugs, was ich so in Zürich gemacht habe, über Blocher und dann kamen eben auch Haider und all diese Dinge. Das war ja tatsächlich ein Stück weit, und deswegen ist natürlich auch Österreich und auch die Schweiz zum Teil oder manchmal auch in Anführungsstrichen kleinere Länder, glaube ich, ein Stück weit voran. weil es da möglicherweise um vielleicht da funktionieren diese Erfindungen möglicherweise ein Stück weit besser. Aber mir geht es eher darum jetzt tatsächlich, als direkt um den Missbrauch, den wie wir ihn jetzt gerade so meinen, den es natürlich gibt.
Du meinst die unappetitlichen Chats, ja, das ist kein Machtmissbrauch, das ist eine einfache Peinlichkeit, nicht?
Das würde ich so nicht einfach beschreiben, das hat schon einen Hintergrund, ziemlich tatsächlich eher so für, ja, eher so ganz grob um das. Und wie es mir so als Piefke geht, wie ich hier drauf schaue, da bin ich schon am Staunen ein Stück weit. Das ist mal zugegeben. Also auch wie jeden Tag gibt es auch bestimmte Enthüllungen. Da darf man schon das Wort Korruption wirklich in den Mund nehmen.
Oh, ja.
Also ganz, ganz, ganz deutlich. Das versucht Alemannia zu vermeiden und das gelingt auch zum Teil. Und man ist dann dadurch kühler und teilweise auch krampfig kühler möglicherweise. Aber Österreich ist schon wirklich verrückt, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, also es ist wirklich erstaunlich, wie das gelang, eben kurz eigentlich auch diese in einem Husarenstreich, die ÖVP, die ich jetzt nicht nur sonderlich schätze, aber tatsächlich einfach komplett umzustreichen, gleich mit einer anderen Farbe. Das, und nur weil alle verstanden haben, ja, das scheint so eine Art, wir nehmen diesen Populismus mit, von diesem Herren auch, und gehen einfach mit und ordnen dem alles unter. Und das endet in einer Familie, die wirklich an Mafia erinnert, ist ja klar. Und das ist schon so hoch erstaunlich. Deswegen meine ich Böhmermann, der das ja mal ganz gut zusammengefasst hat, finde ich tatsächlich.
Ich habe es
so geliebt. Von außen getrachtet, da beschäftigt ihr euch jeden verdammten Tag mit ihr. Aber es war interessant, das zu sehen. Und man merkt schon, also welche Höhe das erreicht hat, ist schon echt erstaunlich. Also das finde ich schon besonders.
Also dieser Böhmermann...
Umgekehrt
so alle
liebe ich auch das politische Verhandeln in Österreich wirklich sehr. Österreich ist sehr, sehr politisch. Und das meine ich jetzt erstmal wirklich positiv. Das interessiert mich sehr.
Wie ist es denn Ihnen gegangen, Frau Lichter? Wie haben Sie denn den Aufstieg von Sebastian Kurz erlebt? Er wurde vielfach als das größte politische Talent seit Kreisky in Kommentaren und Einschätzungen genannt. Haben Sie diese Einschätzung geteilt?
Ich glaube schon, dass er ein großes politisches Talent war. Ich kenne ihn ja, ich habe ihn kennengelernt. Interessanterweise habe ich einmal in New York gesungen, vor 3 oder 4 oder 5 Jahren mittlerweile, bei der Österreich-Präsentation von, was weiß ich, Lebensmittel oder irgendwas. Und da war er noch Außenminister, da war er auch da habe ich ihn kennengelernt. Und er war immer sehr freundlich, sehr höflich, sehr nett. Und der hat das ganz gut, nee, sind sie nicht alle,
okay.
Aber er hat das sehr gut präpariert, seinen ganzen Aufstieg. Und ich meine, die Chance der ÖVP war natürlich der Kurz. Und die haben ihm alle Zugeständnisse gemacht, die man nur machen kann. Ich weiß nicht, ob du das weißt, er hat ja ein allumfassendes Recht für alles gehabt. Also er hatte Prokura für Lebenszeiten sozusagen gehabt.
Wenn man Politik mit Pop eigentlich verbindet, ja. Das ist auch so ein Stück weit mein Erlebnis, dann ist es oft sehr kurzlebig, weil
kurzlebig,
der Pop,
ja.
Das Populistische, ist schnell mal aus der Mode. Das ist so eine Erfahrung.
Das war der Messias.
Das war der Messias.
Man
der
wollte
Messias
an ihn glauben. Jung, schön und
geliebt, wie es in Evita heißt. Ne? Sozusagen.
Ja, aber er hat das wirklich gut gemacht und lange Zeit gut gemacht. Und ich muss sagen, er hat es am Anfang auch, sagen wir, nicht schlecht gemacht. Und dann aber muss irgendwo der Schalter umgekippt worden sein, dass er diesen Machtrausch bekommen hat.
Aber ich verstehe das nicht, muss ich ehrlich. Ich habe es nicht verstanden, wie die ÖVP sich so ausrichten konnte. Ich habe es nicht verstanden.
Weil sie die einzige Chance, der Kurz war die einzige Chance. Und wenn er gesagt hat, er möchte jetzt grün mit gelben Tupfen,
hätte er das genau auch gemacht. Das, darum geht es in unserem Stück. Dass man sich tatsächlich so einem Einzelherrschertum unterwirft.
Ja. Das
kann
getan.
Nur verrückt sein, weil auch eine Partei sollte auch was Kollektives haben. Und deswegen ist sie wählbar, weil es nicht nur darum geht, einen neuen Kaiser zu wählen. Und von daher muss man sagen, der Kaiser sagt, unser Schloss ist jetzt lila und nicht mehr schwarz. Das ist schon verrückt.
Sie hörten ein Gespräch von Sarah Schausberger und Gerhard Stöger mit der Sängerin Marika Lichter und dem Punkmusiker George Cameron. Camerons autobiografischer Roman »Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens« ist 2016 erschienen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei George Cameron, dass wir in dieser Sendung 2 seiner Stücke spielen konnten. Zu Beginn das Titelstück seines Soloalbums »Der Mensch lässt nach« sowie dann den Song »Nützliche Katastrophen der goldenen Zitronen«. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelles aus der bewegten Musikszene dieser Tage lesen Sie jede Woche im Falter. Ein Abo des Falter können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.